Guten Morgen. Wir waren zuletzt beim zweiten Johannesbrief. Das würde jetzt vermuten lassen, dass wir heute den dritten Johannesbrief machen. Dem ist aber nicht so. Wir waren nämlich beim zweiten Johannesbrief mit einem Gedanken noch nicht fertig, den ich gerne noch mit uns gemeinsam vertiefen würde. Und deswegen knüpfen wir noch mal ganz kurz an, worum es kurz zusammengefasst im zweiten Johannesbrief ging. Johannes hat uns da relativ weit unten im Text darauf aufmerksam gemacht, dass wir mit besonderer Vorsicht, ich krieg Zeichen, dass das irgendwie nicht so der Hit ist. So. Jetzt spreche ich ein bisschen was und teste mal. Nein, immer noch nicht so richtig Bombe. Na gut, ich rede mal weiter, die Technik kriegt das in den Griff. Verstehen mich denn wenigstens die allermeisten? Soll ich lauter reden? Nein, passt. Okay. Also, es ging darum, wie wir Irrlehrern in rechter Weise begegnen. Und da hat er in Vers 7 gesagt, denn viele Verführer sind in die Welt ausgezogen, die Jesus Christus nicht als den im Fleisch gekommenen Messias bekennen. Das war also der Dreh- und Angelpunkt. Und er hat uns, bevor er uns auf diese Sache aufmerksam gemacht hat, relativ ausführlich für die Gesamtlänge des Briefs, wenn man das im Verhältnis betrachtet, geschult darin, die Begriffe Wahrheit und Liebe in den Blick zu bekommen und den Wandel in Wahrheit und Liebe. Und dann kam er mit den beiden grundlegenden Aussagen, einmal in Vers 5, dass wir einander lieben sollen und in Vers 6 natürlich, und darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Und das löst erstmal wieder so ein Kribbeln aus, nach seinen Geboten wandeln. Das ist das, was uns beschäftigt, was wir gerne machen würden, wo wir eine Sehnsucht danach haben. Und wir können uns aber oder sollten uns mal aus dem ersten Johannesbrief in Kapitel 3 den Vers 23 nochmal in Erinnerung rufen, um welche Gebote denn es hier eigentlich geht, welche hier von Johannes gemeint sind. Denn das wichtigste und erste Gebot, das nennt er hier in Kapitel 3, Vers 23 auch zuerst. Da heißt es, dies ist aber sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben. Also das Gebot, was von uns verlangt wird, in unserem ureigensten Interesse schon, ist, dass wir seinen herrlichen, wunderbaren Sohn nicht zurückweisen, sondern zur Buße finden. Und dann haben wir überlegt, in diesem Text, wie wir diese Liebe zu Gott, wie wir diese Gebote, diese Regeln, wie wir die umsetzen können und haben festgestellt, dass es da eine ganz besonders wichtige Grundlage gibt, dass wir das nämlich aus Glauben tun müssen, mit dem rechten Eifer, nicht mit dem Eifer, den er dem Volk Israel bescheinigt hat. Wir hatten da Römer 10 ab Vers 1 verfolgende gelesen und hatten erfahren, dass der Eifer des Volkes deswegen fehlerhaft war, weil sie versucht haben, ihre eigene Gerechtigkeit aus eigener Kraft aufzurichten. Das war natürlich zum Scheitern verurteilt. Denn Gerechtigkeit bekommt der Mensch vor Gott nur durch das Erlösungswerk Jesu Christi. So, und nun mit diesem rechten Eifer hatten wir dann auch beim letzten Mal schon einen Text uns kurz angeguckt, den wir jetzt ein bisschen näher betrachten wollen, nämlich im zweiten Brief von Petrus. Da steht unser Predigttext, und zwar in den Versen 3 bis 11. Und jetzt sind wir von Johannes zu Petrus gekommen, und bevor wir den Text lesen, wollen wir uns mal ganz kurz die beiden ein bisschen näher angucken. Das waren ja Zeitgenossen, die gemeinsam Zeit mit Jesus verbracht haben und die sind auch immer wieder in eine Beziehung zueinander gesetzt worden. Also man findet immer wieder in den Evangelien Stellen, wo die sozusagen miteinander kommunizieren, gemeinsam unterwegs ist oder sich gegenseitig im Blick haben sozusagen. Also die haben schon eine gewisse besondere Nähe wohl gehabt. Zumindest ist uns von mehr Nähe als von anderen berichtet. Johannes, wissen wir, hat dabei immer die maximale Nähe von Jesus gesucht. Erinnert sich da jemand an eine Stelle, wo das besonders zum Ausdruck gekommen ist? Genau, beim Abendmahl. Wo lag Johannes beim Abendmahl? An Jesu Brust. Ja, also Johannes hat Sehnsucht gehabt nach Tuchfühlung, nach unmittelbarer Nähe. Er wollte einfach ganz nah bei seinem Herrn sein. Er nennt sich selbst ja auch regelmäßig, bezeichnet er sich als den Jünger, den Jesus liebt. Und darin wird einfach diese Sehnsucht nach innerer Beziehung zu Jesus besonders deutlich. Und Petrus ist da schon ein Gegenstück, oder? Wodurch hat sich denn Petrus ausgezeichnet? Was ist Petrus für ein Typ? Wenn wir den beschreiben wollen würden, was würden wir sagen? Genau, ich sehe schon so eine Handbewegung. Ja, gib ihm. Also, Petrus ging es drum, das, was er von Jesus kennengelernt hat, was er beobachtet hat, zu tun. Das war einer, ein Macher, der wollte das in die Tat umsetzen. Der wollte handeln, wo es was zu handeln gibt. Und wenn wir uns das Leben von Petrus mal in 4 Schritten nur ganz kurz gerafft, komprimiert, quasi als Sirup angucken, dann finden wir da als erstes natürlich nach seiner Berufung mal seine eigene erste Glaubensprobe, als er gesagt hat, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen, lass mich dir begegnen auf dem Wasser. Und dann hat Jesus gesagt, ja, komm zu mir auf dem Wasser. Und er geht aufs Wasser und es klappt jedenfalls so lange, wie er seinen Blick auf Jesus hält und dann guckt er in die Wogen und auf das, was ihn umgibt und die Zweifel steigen in ihm hoch. Ich bin ein Mensch, wie kann ich auf Wasser gehen? Das geht doch gar nicht. Und dann versinkt er und Jesus zieht ihn nach oben. Das ist seine erste Glaubensprobe gewesen, mit einem tollen Erlebnis und einem Einbruch, einem kleinen Versagen, Zweifel. Wir lesen die Stellen jetzt nicht nach, wer das sich anstreichen will, Matthäus 14, 28 bis 31. Dann kommt ein richtiger Wendepunkt im Boot, als er Jesus Christus sieht, wie Jesus Christus handelt, welche Vollmacht in seine Hand gelegt ist und er sagt, du bist der Christus. Ja, und Jesus bescheinigt ihm, das hat dir der Vater selbst offenbart. Finden wir in Matthäus 16, Verse 16 und 17. Also da weiß Petrus endgültig definitiv, mit wem er hier zu tun hat. Mit Gottes Sohn ist er unterwegs. Dann kommt der tiefste Punkt in Petrus' Leben, nämlich die Verleugnung. Matthäus 26, 69 bis 75. Wo er alles loslässt, was für ihn klar war, wo er überhaupt kein Macher mehr ist, wo er merkt, dass sein ganzes Streben nach Handeln, nach Umsetzen, nach Tatendrang ist völlig zusammengebrochen. Es ist nichts mehr davon da. Völliges Versagen. Und er weint bitterlich. Und dann erleben wir die Wiederherstellung. Die Vergebung, die Wiederherstellung und die Berufung. Das kann man im Evangelium nachlesen. In welchem Evangelium wollen wir das nachlesen? Warum Johannes? Warum nicht Lukas? Oder Matthäus? Oder Markus? Ja, und könnten wir das in einem der anderen Evangelien denn nachlesen? Wir haben ja oft so parallele Stellen, die wir dann auch, wo wir ergänzende Informationen kriegen. Würde das hier klappen? Warum nicht? Weil es nicht drin steht. Nur Johannes berichtet von der Vergebung, der Wiederherstellung und der Berufung Petrus. Das ist schon interessant. Also die beiden, die haben sich tatsächlich im Blick gehabt. Ja, beim Abendmahl zum Beispiel ist das auch wieder so. Petrus ringt nach Erkenntnis, wer ist der Jesus verrät. Und dann gibt der Johannes, der ja an der Brust Jesu liegt, ein Zeichen und winkt ihm so, frag mal nach, wer ist das denn? Ja, also da macht ihm seine Distanz Mühe, aber er hat ja einen Verbündeten, jemanden sozusagen, von dem er weiß, der hängt an den Lippen meines Herrn. Den kann ich fragen, wenn ich weiterkommen will. Ja, und wenn wir jetzt sehen, wir kommen aus dem Johannesbrief, also von dem, der hier immer schon ein Auge auf Petrus auch gehabt hat, im Kontext mit ihm stand. Auch die beiden sind ja übrigens, nachdem die Nachricht kam, das Grab ist leer, waren das ja auch die beiden, von denen berichtet wird, die gemeinsam rennen. Ja, und dann ist Johannes schneller. Aber wer guckt ins Grab rein und wer geht ins Grab rein? Johannes guckt und Petrus geht. Ja, sehr interessant. Und jetzt bedienen wir uns sozusagen kommend von dem zweiten Johannesbrief, der uns daran erinnert, dass wir in Liebe und in Wahrheit wandeln sollen, damit wir in der Lage sind, Irrlehre zu entdecken und ihr richtig zu begegnen in rechter Weise. Der verweist uns, jetzt kann man schon fast sagen, auf Petrus. Und wenn wir jetzt diesen Predigttext hier lesen, dann dürfen wir in Erinnerung behalten, was wir gerade in diesen vier wesentlichen Punkten von Petrus über sein Leben uns noch mal kurz vor Augen gestellt haben. Und dann werden wir merken, dass Petrus hier natürlich durch seine eigene Lebenserfahrung geprägt ist in dem, was er uns jetzt beschreibt. Wenn es hier, wie es in der Überschrift bei mir in der Bibel heißt, ich lese aus der Menge-Bibel, die entspricht in etwa der Schlachterübersetzung, wenn es da heißt, Mahnung zur Heiligung und zur Treue im Glaubensleben. Die Predigt soll, so wie das hier gleich im Bibeltext auch kommt, überschrieben sein mit der Aufforderung, mit der Ermutigung, mach deine Berufung fest. Und jetzt wollen wir den Text mal gemeinsam lesen, denn die Kombination aus diesen beiden, aus dem, was Johannes so sehr ausgemacht hat, die Nähe Jesu suchen, an seinen Lippen hängen, ganz nah am Herrn sein und diese Eigenschaft, diese Eigenart von Petrus, ja, ich will aber das auch Wirklichkeit werden lassen. Mein Leben soll so aussehen, ich will das machen. Diese Kombination scheint für uns schon vielversprechend zu sein und jetzt gucken wir mal an, was uns der Bibeltext daraus sagt und dazu verrät. Also wir lesen zweiter Brief des Petrus, Verse 3 bis 11. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Anteil an der göttlichen Natur erhaltet, die ihr dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderben entronnen seid. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Frucht sein. Wem dagegen diese Eigenschaften fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Also ein spannender Text mit einigen Eigenschaften, die wir uns natürlich angucken müssen. Dann war davon Verheißungen die Rede und von einer Berufung. Und wir fangen jetzt nicht mit dem Vers 3 an, sondern gucken erstmal uns den Ausgangspunkt an. Denn Petrus, der hier schreibt, ist jemand, der sehr wohl und sehr genau und sehr intensiv erfahren hat, wie es ist, Mensch zu sein, der Jesus nachfolgen will. Und wir wissen, dass ein Mensch niemals sich selbst genügt. Also ein Mensch kann nicht nur mit sich selber zufrieden und ausgeglichen sein. Warum? Weil er von Gott in eine Beziehung hinein erfunden und erschaffen ist. Er ist auf einen Bezugspunkt ausgerichtet. Deswegen ist auch jede Idee einer sogenannten Selbstfindung nutzlos und von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil ein Mensch, der sich selbst findet, der findet nichts. Der findet die Leere, die in ihm herrscht, wenn er jegliche gesunde Beziehung aufgibt. Und die gesunde Beziehung des Menschen ist die zu seinem Schöpfer. Und zwar nicht im Streit, in der der natürliche Mensch steht, sondern im Frieden, den er nur durch das Sündopfer Jesu Christi bekommen kann. So, das heißt, der Mensch hat also entweder den Bezugspunkt Sinneslust, führt zur Sünde als natürlicher, fleischlicher Mensch, oder er hat nach Gott gefragt, Buße getan, umgekehrt, die Wiedergeburt erlebt, weil Gott ihn als Kind angenommen hat, und hat den anderen Bezugspunkt, nämlich Gott durch Jesus Christus. Andere Bezugspunkte gibt es für einen Menschen nicht. Vor allem nichts dazwischen. Also der Mensch dient entweder dem Mammon, wie es so schön heißt, ja, oder eben Gott. Und hier in Vers 4, mit dem wir jetzt mal einsteigen wollen, und zwar mit dem zweiten Teil von Vers 4, da lesen wir, woher der Mensch kommt. Die ihr, hieß es da, dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderben entronnen seid. Also der natürliche Mensch, der steht in der Welt und ist von seiner Sehnsucht nach der Erfüllung seiner Sinneslust geprägt. Das ist der Bezugspunkt, den der natürliche Mensch hat. Wie werde ich zufrieden? Wie wird mein Ich ruhig in mir? Wie werde ich den Umständen nach, die mich umgeben, glücklich? Wie kann ich die Lebensumstände um mich herum so einrichten, dass sich Zufriedenheit bei mir einstellt? Und dabei habe ich natürlich vor allen Dingen zuerst mal mich selbst im Blick. Dem ist aber derjenige, von dem hier gesprochen ist in unserem Abschnitt, entronnen, wie es hier heißt. Das heißt, das ist jemand, der das erkannt hat, dass das ein Problem ist, Buße getan hat, und tatsächlich wiedergeboren ist. Und dann lesen wir in Vers 4, durch sie, worauf sich das bezieht, gucken wir uns gleich noch an. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Das ist jetzt also der neue Bezugspunkt. Der Mensch ist nicht mehr auf die Verwirklichung, Befriedigung seiner Sinne, der Wahrnehmung, seiner Sinneslust gerichtet, sondern er will Anteil an der göttlichen Natur haben. Er will in seinem Leben das sichtbar machen und erleben, was Gott ausmacht, was Gottes Eigenschaften ausmacht. Also aus der Sehnsucht von früher nach der Verwirklichung des Egos und der Sinneslust, der Befriedigung, ist geworden die Ausrichtung auf Gott und die Teilhabe an der göttlichen Natur. Und das wird uns dadurch besonders deutlich gemacht, dass uns diese kostbaren und überaus großen Verheißungen vor Augen gestellt sind, die wir dann bekommen und haben, wenn wir uns in dieser neuen Natur auf Gott ausrichten. Was fallen uns da für Verheißungen ein? Von welchen Verheißungen ist hier die Rede? Also kostbar und überaus groß. Was ist denn kostbar und überaus groß? Faltenfrei zu altern. Nein, nicht. Schönheit und Reichtum. Auch nicht. Was sind kostbare Verheißungen? Nochmal? Zum Beispiel das ewige Leben. Genau. Wir sind zum Ziel gebracht. Wir sind Erben. Schlagen wir mal auf Hebräer. Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9, Vers 15 lese ich mal und dann noch aus Kapitel 10 zwei Verse. Und aus diesem Grund ist er auch der Mittler, also Jesus Christus, eines neuen Bundes, damit aufgrund eines Todes, der zur Erlösung von den während der Dauer des ersten Bundes begangenen Übertretungen erfolgt ist, die Berufenen das Verheißene, da lesen wir das, ja, die Verheißung, das Verheißene, ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament vorliegt, da muss unbedingt der Tod dessen, der das Testament gemacht hat, als eingetreten nachgewiesen werden. Also Jesus Christus ist gestorben und hat uns als Erbe die Zuversicht, die Gewissheit auf das ewige Leben beim Vater in Aussicht gestellt. Das ist das, was wir antreten können. In Kapitel 10 wollen wir noch dazu zwei Verse lesen. Kapitel 10, Vers 14. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche geheiligt werden, für immer ans Ziel gebracht. Das ist mal eine Verheißung. Jesus Christus ist ein für alle Mal gestorben. Ein einziges Opfer gab es. Und das hat bewirkt, dass die, die durch ihn geheiligt sind, das heißt die Gläubigen, die Wiedergeborenen, für immer ans Ziel gebracht sind. Fantastisch. Also eine Zielverfehlung im Leben kann denen, die wiedergeboren sind, nicht mehr passieren. Und in Vers 23, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Also das ist auch die Zusage, jetzt während der Zeit, die wir sozusagen noch hier auf der Erde verbringen, diese Verheißung im Blick zu behalten. Genau, welche Verheißung haben wir noch bekommen? Ganz wichtig, die brauchen wir, wenn wir in der Bibel lesen wollen, weil das sonst echt anstrengend ist, wenn man über dieses Tool nicht verfügt. Wovon spreche ich? Der Heilige Geist, genau, Johannes 14, Vers 16 schlagen wir mal auf. Da gibt es noch mehr Verheißungen, eine ganze Reihe von Verheißungen, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Kapitel 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Also der Heilige Geist ist eine Verheißung, die es uns ermöglicht, Erkenntnis zu erlangen. Brauchen wir nachher noch, wenn wir hier weiter unser Leben auf der richtigen Linie in die Tat umsetzen wollen, zielstrebig sein wollen. In Vers 13 finden wir übrigens im gleichen Abschnitt eine weitere Verheißung, nämlich die Gebetserhörung, das Gebet. Und alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Was haben wir noch für Verheißungen? Wie ist unsere Beziehung zum Vater? Was sind wir? Kinder, Söhne und Töchter. Richtig, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, da stehen weitere Verheißungen davor, ne? Wollen wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns schaffen in der Furcht Gottes. Und davor ist eben davon die Rede in Vers 18 des 6. Kapitels. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Und das darf uns motivieren, wie wir gerade gelesen haben, da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte. Ja, und natürlich die Verheißung des ewigen Lebens, das haben wir gerade vorhin schon angesprochen, ans Ziel gebracht sein. Für den wiedergeborenen Christen hat die Ewigkeit ja in dem Moment schon angefangen, wo er wiedergeboren ist. Und das können wir zum Beispiel in 2. Timotheus nachlesen. 2. Timotheus 1, Vers 1, da ist das Paulus ganz wichtig, dass das auch für ihn gilt. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, nach der Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus begründet ist. Also das sind diese kostbaren Verheißungen, die wir hier in Vers 4 vor Augen gestellt bekommen. Durch sie, also durch die Herrlichkeit und Tugend Jesu, durch sie hat er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Und wir haben es gerade schon gelesen, wir sind hier als die Berufenen bezeichnet. Und wir hatten damals, als wir uns mit dem Thema Diakone befasst haben, gab es auch einen wunderbaren Satz zum Thema Berufene. Jesus Christus, heißt es nämlich, beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Und das ist etwas sehr Tröstliches, weil wir das hier auch brauchen. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen können, auf der wir nämlich Tugend entwickeln können. Das heißt Mut und auch viele andere Dinge. Denn Jesus Christus hat uns berufen und in die Berufung auch die Befähigung gelegt. Die wird er uns zukommen lassen, damit wir im Dienst ihm Ehre machen können. Also wir sind als Berufene bezeichnet und dürfen uns natürlich fragen, und das wird uns in Vers 3 nochmal vor Augen gestellt, welche Kraft steckt denn hinter dieser Berufung und wodurch wird der Berufene, der Gläubige, angetrieben? Und dann fängt das in Vers 3 hier an mit den ersten Wörtern. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Also die Herrlichkeit und Tugend Jesu soll uns auf unserem Weg vor Augen stehen. Das ist das Vorbild, was uns hier mitgegeben ist, was uns hier vor Augen gestellt ist und was uns in unserer Berufung Ziel und Richtung angibt. Und jetzt kommen wir zu dieser Aufforderung in Vers 5. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers, das ist jetzt der Eifer, der in rechter Weise entwickelt wird. Also nicht ein Eifer, der sich auf die Errichtung einer eigenen Gerechtigkeit, auf die Errichtung, auf die Ausübung guter Werke, auf das sklavische Abarbeiten von Geboten und Zwängen bezieht, sondern dass das Ziel hat der Liebe. Denn das ist am Ende die Liebe Wirklichkeit werden zu lassen, das ist am Ende die Eigenschaft, die das Ganze umfasst. Das kann man sich so vorstellen, es fängt ganz klein an sozusagen. Grundlage ist der Glaube, in eurem Glauben heißt es. Ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben. Jetzt kommt der erste Baustein, die Tugend darreichen. Das ist das, was Petrus auch gemacht hat. Er hat gesagt, ich will jetzt glauben und ich will jetzt mein Ziel im Auge behalten. Ich will mich auf mein Ziel, das soll Jesus Christus sein, zubewegen, ganz egal wie die Umstände sind, ganz egal ob das Wasser den Eindruck erweckt. Man kann nicht darauf zu Jesus kommen, das soll für mich jetzt nicht interessant sein. Ich will den Glauben erproben, ich will meinen Glauben auf die Probe stellen, ich will wissen, ob das klappt. Er steigt aber nicht ohne Aufforderung von Jesus aus dem Boot, das ist schon wichtig an der Stelle. Er fragt und bittet und Jesus fordert ihn auf. und dann erleben wir, wie das funktioniert. Wenn wir uns fragen, was Tugend ist, dann können wir eine Stelle angucken, die wir letzte Woche schon betrachtet haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nämlich in Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Endlich, liebe Brüder, alles, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, sei es irgendeine Tugend, dazu gehört auch Mut zum Beispiel, oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht, gute, zielführende Eigenschaften, das, was uns dem Ziel näher bringt, was uns voranbringt, das ist Tugend. Irgendeine Tugend steht hier. Das heißt also, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, das sei nun das Vorbild Jesus Christus, dann wollen wir uns auf dieses Vorbild zubewegen. Das heißt, wir schlagen eine bestimmte Richtung ein und lassen andere Richtungen, die wir aus unserem früheren Leben kennen, sein. Diese Richtungen, die schlagen wir auch nicht ab und zu ein. Also wir weichen von diesem Ziel, das wir haben, das ist jetzt die Idealvorstellung natürlich, auch nicht zur rechten oder zur linken ab. Eiern da also nicht irgendwie so rum, dass wir die ganze Zeit, ja, aber das ist das, was wir oft erleben, ne? Dann brauchen wir Korrektur, damit Jesus uns wieder auf dieses Ziel ausrichtet. Aber das ist das Erste, was wir hier darreichen sollen. Also, wo wir unser Leben darauf ausrichten sollen. Tugend ist jetzt aber nichts, ebenso wie die anderen Eigenschaften, die jetzt hier kommen, die wir uns jetzt irgendwie Stück für Stück erarbeiten müssten. Das ist jetzt also nicht so, dass wir jetzt sagen, auf welcher Stufe stehe ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Bin ich schon bei Gottseligkeit? Oder bin ich erst bei Selbstbeherrschung? Selbstbeherrschung klappt noch nicht so gut, ich komme nicht recht weiter. Komme ich denn überhaupt jemals zur Liebe? Sind solche Bedenken gerechtfertigt? Also der Widersacher wird uns das so erklären, der wird uns die Stelle so erklären, ne? Der wird sagen, du kommst doch eh nie an bei der Liebe. Guck doch mal dein Maß der Tugend an, guck mal dein Maß der Selbstbeherrschung an, schau dich doch mal an, wird das was? Vergiss es. Das ist die Auslegung, die uns der Teufel zu dieser Stelle anbietet. Das sind die Zweifel, die geeignet sind, uns ins Wanken zu bringen. Aber deswegen kommen wir ja aus dem Johannesbrief, wir sollen ja der Irrlehre richtig entgegentreten und sollen solche Lügen entlarven. Wir wissen aus der gleichen Stelle, dass so eine Denkweise falsch ist. Womit fängt das an in Vers 3 hier? Was haben wir gelesen? Seine göttliche Kraft hat euch dazu bestimmt, euch mühsam alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, zu erarbeiten. Nein, das ist falsch. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Mit der Berufung ist uns alles geschenkt. Wir sind komplett. Es fehlt uns nichts. Das ist wieder dieses Bild von dem Schatz. Die große Schatzkiste, die uns übergeben ist. Wir haben sie. Niemand kann sie uns wegnehmen. Deckel auf, reingreifen, gucken, was drin ist, auspacken und genießen. Also im Vorgriff jetzt auf Weihnachten sozusagen schon. Also jeder hat sein persönliches Weihnachtsgeschenk, nur so zur Erinnerung, dabei und könnte sich vornehmen, das mal wieder auszupacken. Also wir haben alles. Auch die Liebe selbst, die ja hier das alles Umfassende, die Klammer ist, der Rahmen, in dem alles ausgewogen stehen muss. Diese Liebe, die in Jesu Vorbild vollkommen zur Verwirklichung gekommen ist, auch die ist uns geschenkt. Haben wir jetzt schon oft gelesen, ich habe das immer wieder gelesen, Römer 5, genau, Vers 5, glaube ich, 4 und 5. Die ist uns geschenkt. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, aus welcher Liebe wir schöpfen sollen, nämlich aus dieser göttlichen Liebe, die in unser Herz geschenkt ist. und dass wir aufhören sollen, aus dieser fleischlichen Liebe zu schöpfen, die ja auch von der Sündhaftigkeit des Menschen gekennzeichnet ist. Diese fleischliche Liebe trägt nicht. Sie hat auch wieder nur das, was wir am Anfang gesehen haben, diese falsche Ausrichtung, die Verwirklichung der eigenen Bestrebungen, der eigenen Vorstellungen, der eigenen Ansprüche und Lüste zum Gegenstand oder Bedürfnisse. Also wir haben das, wir müssen uns nichts erarbeiten, wir müssen uns das bewusst machen und müssen diese Dinge, wir sollen diese Dinge gebrauchen. Und gebrauchen heißt üben und das ist das, was Petrus gemacht hat und deswegen berichtet er uns genau so davon. Er hat Jesus gefragt, soll ich's wagen, aufs Wasser zu gehen? Und Jesus hat gesagt, ja, wag es. Und es hat geklappt, solange wie Petrus das Ziel im Blick hatte. Und dann versinkt er eben. Na gut, aber deswegen lässt das doch nicht sein. Und er hat seinen Blick erneuert und hat was gemacht? Lesen wir mal weiter. In der Tugend die Erkenntnis. Das ist auch der zweite Schritt in Petrus Leben gewesen. Er hat die Erkenntnis davon gewonnen, du bist der Christus. Das heißt, er hat mehr und mehr, je mehr er mit Jesus unterwegs war, umso mehr hat er in den Blick bekommen und erkannt, mit wem er es zu tun hat. Und das ist das, was er uns empfiehlt. Das hat ihn auch weitergebracht. Wir sollen also Erkenntnis gewinnen. Wir lesen dazu mal ganz kurz in Sprüche 2. Ab Vers 1, Sprüche 2, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du dein Ohr auf Weisheit lauschen lässt und dein Herz der Einsicht zuwendest. Ja, wenn du nach Verständnis rufst und deine Stimme laut nach der Einsicht erschallen lässt, wenn du nach ihr suchst wie nach Silber und ihr nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen lernen und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr ist's, der Weisheit gibt. Also wir sollen uns mit allem, was wir aufbieten können, nach Erkenntnis Gottes ausstrecken, indem wir in eine persönliche Beziehung zu ihm treten. Also, ausgehend vom Glauben, eingeklammert um das ganze Große, nämlich die Liebe, die uns geschenkt ist, haben wir die Tugend. Wir gehen also möglichst gerade. Und haben Jesus Christus im Blick und gucken, dass wir nur uns mit den Dingen beschäftigen, die uns voranbringen. Philipper 4, Vers 8, alles was ehrbar ist, was gut ist, was uns weiterbringt. Dann gucken wir dabei zu, dass wir in Erkenntnis zunehmen, dass wir ein vollständiges Bild von unserem Herrn bekommen. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. Ja, jetzt ist der Mensch ja so, wenn er nach Erkenntnis strebt und diesen Schatz und so weiter und das nur noch macht und auch richtig fokussiert ist, dann sammeln wir ja unheimlich viel Wissen an. Wissen macht A und Wissen ist Macht. Und weil der natürliche Mensch, der wir ja noch sind, auch für ungute Empfehlungen offen ist, fängt der Mensch unter Umständen an, dieses viele Wissen für besonders kostbar zu halten. Und er wird groß und streckt die Brust und meint, er ist es. Das heißt, was uns jetzt beschrieben wird in diesen ganzen 7 Eigenschaften, das ist eine Entwicklung in einem gesunden, ausgewogenen Verhältnis dieser Eigenschaften. Es sollte von allen diesen Dingen nicht zu viel und nicht zu wenig da sein, damit daraus nicht wieder Erschwernisse kommen. Wenn ich zu viel Weisheit ansammle und nichts in die Tat umsetze oder mir einbilde, ich habe mehr Weisheit als andere und anfange auf andere Geschwister herabzuschauen deswegen oder belehrend wäre, sie von oben herab belehre, anstatt mich mit ihnen auszutauschen und von ihren Erfahrungen und von ihrer Gemeinschaft mit Gott zu profitieren, dann geht's in die falsche Richtung. Also die Selbstbeherrschung, es geht nicht darum, Macht oder Ruhm zu erlangen. Auch wieder ein kleiner Hinweis aus den Sprüchen, Kapitel 16, Vers 32, der uns ganz knapp und schnell hilft, hier die richtige Gewichtung in den Blick zu bekommen. Denn die Liebe, das ist ja das, was alles umklammert nochmal, das behalten wir immer so ein bisschen im Blick, die Liebe ist ja vollkommen ausgewogen. Da kippt eben gerade nichts heraus, sondern da ist alles im Lot. Sprüche 16, Vers 32. Besser ein Langmütiger als ein Kriegsheld und besser einer, der sich selbst beherrscht, als ein Städteeroberer. Also Dinge erobern, Macht entfalten, ist nicht das Ziel der Erkenntnis. In der Selbstbeherrschung gewinnt man dann zunehmend, wenn man das übt, ist natürlich auch immer wieder mit Scheitern zwischendrin verbunden. Aber wenn man in der Selbstbeherrschung zunehmend geübt wird, dann merkt man, dass man Dinge umgesetzt bekommt und besser vorankommt auf dem Weg zum Ziel. Man beobachtet dann aber natürlich auch immer andere Geschwister, denen das vielleicht noch nicht so gelingt. Und jemand, der jetzt, es gibt ja auch besondere Charaktere, ne? Manche tun sich mit Selbstbeherrschung und Besonnenheit sehr leicht, weil sie von ihrer Natur her einfach da eine Gabe haben. Und andere tun sich da nicht so leicht. Die sind zum Beispiel unglaublich euphorisch oder haben wie Petrus einen sagenhaften Tatendrang und schlagen dem Hohepriester im Garten Gethsemane einfach mal das Ohr ab. Das ist nicht sehr besonnen gewesen, auch nicht sehr selbstbeherrscht. Das war daneben, sodass Jesus Christus heilen musste. Da ist er vorgeprescht. Und diejenigen, die sich eben leicht tun mit der Selbstbeherrschung, sollten jetzt was haben mit denen, die sich schwerer tun? Geduld. Sonst kippt man da wieder raus aus der Ausgewogenheit. Also in der Erkenntnis als Ausgewogenheit die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber als Ausgewogenheit das standhafte Ausharren. Ertragt einander und vergibt euch gegenseitig, heißt es in Kolosser 3, Vers 13. Das ist ein Thema, was in diese Richtung geht. Die eigene Fähigkeit zur Selbstbeherrschung soll uns wieder nicht dazu verleiten, ungeduldig mit anderen zu werden, mit den Geschwistern, sondern sie zu tragen, bis ihnen auch die Dinge gelingen, die sie sich vorgenommen haben, an denen sie gerade arbeiten auf diesem Weg, an denen sie stehen. Und in diesem standhaften Ausharren sollen wir immer was im Blick haben, nicht uns selbst. Ja, wir sind jetzt stark darauf konzentriert worden hier, das merkt man schon so, wir beschäftigen uns sehr mit uns, aber jetzt kriegen wir hier den Hinweis, worum geht es denn? Es geht um die Gottseligkeit. Das heißt, es geht darum, dass wir die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die Vollkommenheit, die Erfüllung allen und den Dienst für den Herrn im Blick behalten. Wir lesen mal zur Gottseligkeit 1. Timotheus. Jetzt hoffe ich, dass das die richtige Stelle ist. Genau. 1. Timotheus 3, Vers 16. Nicht zweiter, sondern erster. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und etwas unbestreitbar Großes ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der geoffenbart ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Völkern, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Also die Gottseligkeit ist die wahrheitsgemäße rechte Vorstellung davon, wer Jesus Christus ist. Diese Vorstellung hilft uns dazu, den Vater auch richtig im Blick zu behalten, während wir hier diese Eigenschaften entwickeln wollen. Und in der Gottseligkeit die Bruderliebe. Zur Bruderliebe können wir einfach in den ersten Johannesbrief gehen. Das sind ein paar Blätter nach hinten geblättert. Kapitel 3, Verse 11 bis 18. So viel lesen wir aber nicht. Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil seine Werke böse waren, die Werke seines Bruders dagegen gerecht, also aus Neid. Wundert euch nicht, liebe Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Also die Bruderliebe ist ein Beleg dafür, dass wir diese innere Verbundenheit durch den Herrn Jesus Christus in den Blick bekommen haben. Und am Schluss geht es letzten Endes um die Liebe, die alles umfasst, die wir auch das letzte Mal schon gelesen haben, 1. Korinther 13. Und wenn wir das alles zusammenfassen, heißt es jetzt hier in Vers 8. Denn wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Frucht sein. Das ist jetzt interessant. Hier bereichert sozusagen Petrus seine eigene Lebenserfahrung mit dem Blickwinkel, den Johannes immer gehabt hat. Nämlich die Erkenntnis, die Nähe. Und wer in rechter Erkenntnis den Weg geht auf das Ziel Jesu zu, der wird nicht untätig sein und nicht fruchtlos sein. Das ist das, was Petrus wichtig war und was auch Gott wichtig ist. Wir wissen das aus Jakobus. Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Das ist also die Motivation, um die es hier geht, um die Erwählung, wie es heißt, festzumachen. Und jetzt kommt noch eine Warnung in Vers 9. Also wer das jetzt liest sich schön, gucke ich mir später bei Gelegenheit mal an. Aus Gottes Sicht, so wie Petrus uns das beschreibt, ist das nichts, was wir nach hinten verschieben könnten, was wir so einen Punkt, mit den wir einfach mal machen, wenn wir mal Zeit haben, sondern das ist etwas, was auf die Berufung unmittelbar folgen sollte, weil sonst eine Gefahr droht, die er hier jetzt uns noch beschreibt. Wem dagegen diese Eigenschaften fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also wir wissen alle, jemand, der wiedergeboren ist, der kann nicht mehr verloren gehen. Das sagt uns Petrus im ersten Brief auch ganz klar. Das ist eine wunderbare Stelle, die möchte ich nochmal lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. Da kommt auch diese Zusicherung in Vers 4, diese Verheißung mit dem Erbe nochmal. Da lesen wir mal ab Vers 4, 1. Petrus 1, 4, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben zur Errettung bewahrt werdet, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also wir sind bewahrt in Gottes Kraft. Aber die Frage ist natürlich, wir können also nicht verloren gehen, aber wir können natürlich unser Leben untätig und fruchtlos verbringen, wie er das hier gerade als richtig beschrieben hat, also im Gegenteil als richtig beschrieben hat, nicht untätig und nicht fruchtlos. Ja, wenn wir kurzsichtig werden, was heißt das nichts anderes, als dass wir wieder die Dinge vor uns haben, die das Hier und das Jetzt und die Umstände bestimmen. Also der nicht kurzsichtig ist und nicht blind, der hat eine Ewigkeitsperspektive und behält das Ziel, auch wenn es noch etwas ferner ist, im Blick. Die Kurzsichtigkeit, die steht dafür, dass ich mich wieder um mich selber drehe, die Umstände um mich herum maßgeblich finde und alles danach ausrichte, was heute wichtig ist und was mir für heute versprochen wird und was mich heute drückt. Und mich um den Rest nicht mehr kümmere. Und das ist nichts anderes, als dass ich wieder zurückfalle in meiner Ausrichtung auf die Befriedigung der Bedürfnisse des Fleisches. Das, wovon wir vorhin in Vers 4 gelesen haben, dem wir entronnen sind, damit ihr durch diese Anteile an der göttlichen Natur haltet, die ihr dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderben entronnen seid. Also wenn ich blind und kurzsichtig bin, im Prinzip dem alten Leben wieder zu, ich kann zwar nicht verloren gehen, aber ich komme echt arm in der Ewigkeit an. Richtig arm. Das ist das, was Johannes auch im zweiten Johannesbrief beschrieben hat als den Lohn. Ganz am Schluss, gebt Acht auf euch selbst. Schreibt er da, 2. Johannesbrief, Vers 8, dass ihr nicht das verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi verbleibt, der hat Gott nicht. Also es geht um den Verlust oder um den Erhalt des Lohnes. Also den Blickwinkel beibehalten, nicht kurzsichtig, nicht blind werden. Und jetzt kommt hier das Predigtthema sozusagen. Darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ja? Mach deine Berufung fest. Denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Also dieses Zufallkommen bezieht sich natürlich nicht auf die ewige Errettung, sondern das Zufallkommen bezieht sich eben auf das, was wir gerade gelesen haben, dass man blind und kurzsichtig wird, die Reinigung von seinen Sünden auf die Seite schiebt und sich im Prinzip wieder den alten Maßgeblichkeiten zuwendet, sich wieder um sich selber dreht und das Hier und Jetzt für wichtiger hält als die Ewigkeitsperspektive. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, also hier steht nicht der ewige Eingang in das Reich. Auch hier geht es wieder nicht um die ewige Errettung. Ja, die ist sicher. Hier ist von Berufenen, von wiedergeborenen Gläubigen die Rede. Der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters reichlich gewährt werden, heißt nichts anderes als den Leuten, die diese Berufung festmachen, die das in die Hand nehmen, in die Perspektive nehmen, dass es denen gelingen wird, das Vorbild, was ihnen durch Jesus Christus vor Augen gestellt ist, sichtbar werden zu lassen, sodass es im Reich der Himmel, das hier jetzt im Moment, bis der Herr Jesus wiederkommt, auf seine Wiederkunft wartet, erkennbar wird für die, die draußen stehen. Dann wird also der Eingang reichlich gewährt werden, das heißt, derjenige, der das umsetzt, kann reichlich die Eigenschaften zeigen, die Jesu Vorbild ausmachen. Wir fassen nochmal zusammen, oder ich fasse nochmal zusammen. Wir haben unseren Ausgangspunkt genommen im Johannesbrief und haben gesagt, der Wandel in Wahrheit und Liebe führt uns auch dazu, einander zu lieben, dieser Aufforderung zu folgen und Gottes Liebe zu erwidern. Und dafür sollen wir Eifer entwickeln, aber Eifer in rechter Weise, so wie er hier eben beschrieben ist, nicht ein Eifer, der sich auf die Errichtung einer eigenen Gerechtigkeit gründet, sondern Eifer, der aus dem Glauben an die Errettung durch Jesus Christus und darin besteht, dass uns die göttliche Kraft alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Und damit auch alles, was wir hier an Eigenschaften eines Gläubigen finden. Die dürfen wir ausprobieren, entwickeln, uns daran erfreuen und sollen uns, wie auch Petrus sich ebenfalls nicht hat abschrecken lassen, uns von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Denn auch er ist am Ende angenommen worden, wiederhergestellt worden, und hat seine Aufgabe bekommen. Und zu guter Letzt ist das Ganze auch deswegen für uns jeden Tag wichtig. Und damit schließen wir, damit wir, wie es in Römer 12 heißt nicht die Fähigkeit verlieren, zu unterscheiden zwischen dem, was uns nützt und dem, was in die falsche Richtung geht. Das heißt also, die richtige Ausrichtung zu behalten, also nicht zu Fall kommen, blind und kurzsichtig werden, sondern das Vorbild unseres Herrn Jesus im Blick behalten. Und da heißt es in Römer 12, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei eurer vernünftiger Gottesdienst. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Gott wohlgefällige und Vollkommene. Amen.